Und deshalb müssen wir die, die persönlich haften, steuerlich günstiger stellen. Dann gehen sie aus Steuergründen in die Haftung und dann sind die Entscheidungen überlegter und verantwortungsvoller.
Mal grob gesagt. Hier ist der neueste Podcast mit Wolfgang Grupp, dem langjährigen Eigentümer von Trigema. Im Gespräch mit Reinhold Böhmer, dem Chefredakteur des Umweltnachrichtenportals Greenspotting und ehemaligen Ressortleiter der Wirtschaftswoche, sagt der bekannte Unternehmer seine Meinung zu den spannendsten aktuellen Themen. Ungefiltert, unzensiert, auf den Punkt.
Hallo, Herr Grupp.
Einen schönen guten Morgen, Herr Böhmer.
Freut mich, dass wir uns mal wieder sprechen können. Es gibt ja immer wieder neue Anlässe und diesmal haben wir ein Thema, das uns eigentlich alle angeht, jeden Bürger, jeden Unternehmer, und zwar das, was die künftige Bundesregierung aus Union und SPD unter dem vermutlichen Bundeskanzler Friedrich Merz vorhat. Und zwar haben die beiden sich ja darauf in einem Koalitionsvertrag geeinigt. Und bevor wir uns den mal näher anschauen, ist ja gerade was in der deutschen Nachkriegsgeschichte Einzigartiges passiert, nämlich dass eine künftige Hauptregierungspartei bei den Wählern von der Opposition, in diesem Fall von der AfD, überholt wird. Die AfD kommt jetzt in Umfragen auf 26%, die Union auf 25%. Hat Sie das schockiert?
Das hat mich nicht schockiert, das habe ich erwartet. Denn das, was die CDU gemacht hat, das kann man normal in einer Demokratie nicht machen.
Was meinen Sie damit?
Und zwar die zweitstärkste Partei war die AfD. Und dass ein Herr Merz hingeht und sagt, ich werde überhaupt mit der AfD nicht sprechen und keine Koalition machen, dann das ist für mich in einer Demokratie nicht machbar. Ich bin kein AfD-Wähler, ich bin ein CDU-Wähler, aber ich sage ganz offen, ich kann nicht kommen und sagen, bei uns, ich spreche mit einem Mitarbeiter, der in der Gewerkschaft ist, mit dem spreche ich nicht. Ich muss mit allen sprechen. Und wenn die Mehrheit in einer Demokratie oder eine große Mehrheit, ich sag mal, die AfD wählt, dann muss ich im Prinzip mit denen sprechen. Jetzt sind sie in einer Koalition mit der SPD, wo sie alles nachgeben müssen, weil sie notgedrungen keinen anderen gefunden haben.
Dann schauen wir uns doch mal diesen Koalitionsvertrag an, der ja fast ein Buch ist, 146 Seiten. Und da würde ich gerne auf ein paar Dinge eingehen, die zurzeit die Gemüter offenbar ziemlich erregen. Eins davon ist zum Beispiel, dass jedes Unternehmer bis zum kleinsten Kioskbesitzer und zum kleinsten Kneipier gezwungen werden soll, bargeldlose Zahlung anzubieten. Also dass man die Leute zwingt, in Zukunft auch zu akzeptieren, dass die Kunden mit Euro-Scheck-Karte oder mit Kreditkarte zahlen wollen. Finden Sie das einen richtigen Zwang? Finden Sie das eine Überforderung oder finden Sie es höchste Zeit, dass sowas kommt?
Also höchste Zeit sicher nicht. Das ist eine Frage, das muss die Regierung natürlich wissen. Wenn das gemacht wird, damit Schwarzgeldzahlungen unterbunden werden, hätte ich dafür Verständnis. Ansonsten ist es für mich selbstverständlich gewesen, schon lange, dass wir selbstverständlich eine Scheckkarte angenommen haben, weil wir damit Kunden nicht verprellt haben, die nur mit Scheckkarte zahlen. Damit kann ich mehr Umsätze generieren. Und das ist ganz wichtig. Das muss der Kioskbesitzer natürlich wissen. Wenn er merkt, wenn er nicht mit Scheckkarte bezahlen kann, nicht kauft, dann wird er von selbst natürlich irgendwann sagen, ich muss mich darauf einstellen, auch mit Scheckkarte Kunden zu bedienen. Und das ist eine Frage. Da brauche ich nicht unbedingt ein Gesetz. Es sei denn, dass der Gesetzgeber eben sagt, es wird zu viel schwarz gemacht und das will er unterbinden, dann hätte ich ein bisschen Verständnis dafür.
Aber ist denn diese ganze Diskussion überhaupt nicht schräg? Ich meine, wir leben in der Zeit der Digitalisierung. Ich komme gerade aus China zurück. Dort ist es so, dass die kleinste Gemüsehändlerin und Obsthändlerin, wenn ich ein paar Erdbeeren oder ein paar Maulbeeren kaufe, mit einem QR-Code rumläuft und ich das innerhalb von 5 Sekunden bargeldlos zahle. Das ist dort überhaupt kein Thema. Und hier geht es darum, ob man mit Handy oder mit Kreditkarte oder mit Scheck zahlen können muss, ist das nicht irgendwie ein Zeichen, dass wir Deutschen fast mental im Mittelalter stehen geblieben
sind? Ja gut, das liegt aber an den einzelnen Unternehmen. Ich sag mal, dass der Unternehmer muss doch selber empfinden, dass er heute in der heutigen Welt eine Scheckkarte selbstverständlich annehmen muss, damit er Umsätze machen kann. Also wir haben vor Jahrzehnten schon die Scheckkarte selbstverständlich angenommen, auch wenn sie zusätzlich Gebühren kostete, weil wir die Umsätze nicht weggehen lassen wollten. Und das liegt an den Unternehmern. Ich bin sicher, dass die Regierung das macht, weil vielleicht hier vieles schwarz gelaufen ist. Das wäre für mich ein Grund. Aber ansonsten bräuchte man es nicht einrichten, weil der Unternehmer selber aus Eigeninteresse, aus Umsatzgründen eine Scheckkarte annehmen muss.
Ein weiterer Punkt in der Koalitionsvereinbarung ist so eine Art Steuergeschenk, würde ich mal sagen, nämlich, dass in Zukunft in den Gaststätten nur 7% Mehrwertsteuer fällig wird statt 19% vor Corona-Zeiten. Das heißt, dass zum Beispiel ein Wiener Schnitzel in Zukunft dann statt 28 Euro, sagen wir 25,17 Euro kostet, also 2 Euro 83 Cent weniger. Glauben Sie, dass deswegen Leute dann häufiger ins Restaurant gehen, weil sie für einen Wiener Schnitzel 2,80 Euro weniger bezahlen müssen? Ist das notwendig?
Also ich bin sicher, dass das nicht notwendig gewesen wäre. Und da gibt es sicher dann andere Firmen, die abwandern, wenn man die steuerlich begünstigt. Verstehen Sie, damit sie nicht abwandern. Das wäre eine andere Argumentation. Warum aber die Gastronomie, ich sag mal, hier bevorzugen, kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich halte das nicht für unbedingt erforderlich, weil dann gäbe es viele Branchen, die man auch bevorzugen müsste, und eine Gastronomie zu bevorzugen. Denn wenn einer heute essen geht, weiß er, dass er dafür sehr viel bezahlen muss, und er wird jetzt nicht wegen 2,80 Euro, wie Sie es ausgerechnet haben, jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt essen und vorher wäre ich nicht gegangen. Also das muss die Politik entscheiden, warum sie die Gastronomie hier bevorzugt.
Ja, auf der ähnlichen Ebene liegt ja auch dann die Entscheidung, dass jetzt ein Bäcker und Kioskbetreiber keinen Kassenbon mehr ausdrucken muss, also wenn er ein Brötchen oder ein Schokoriegel verkauft. Ist denn wenigstens das aus Ihrer Sicht eine gute Entscheidung, dass das wegfällt?
Gut, das war ja bisher schon so, dass sie einen Bon bekamen oder nicht. Ich persönlich, wenn ich einen Bon gebraucht habe, habe ich immer einen Bon bekommen. Dass das jetzt wegfällt, das sehe ich ein, aber der muss immer dann trotzdem, wenn einer einen Bon will, ihm einen geben. Das ist freie Entscheidung und das finde ich in Ordnung.
Lassen Sie uns mal über ein Thema sprechen, das für Sie als Unternehmer, für Trigema als Unternehmen bestimmt auch sehr wichtig ist, nämlich das Thema Fachkräftemangel. Und um diesem zu begegnen, hat die Union unter anderem eine sogenannte Aktivrente durchgesetzt. Gemeint ist damit, dass jemand, der nach dem regulären Renteneintrittsalter weiterarbeitet, bis zu 2.000 Euro seines Verdienstes pro Monat steuerfrei bekommen soll. Bringt das denn einem Unternehmen wie Trigema, das verzweifelt mehr sucht zum Beispiel, bringt Ihnen denn dann so etwas, dass jemand in der Rente dann noch 2.000 Euro steuerfrei kriegen kann, um weiterzuarbeiten?
Das ist sicher eine sehr richtige Entscheidung, die schon lange meiner Meinung nach hätte gefällt werden müssen, weil ich sage mal, wir haben immer wieder erlebt, dass ein Mitarbeiter, der in Rente gegangen ist, gesagt hat, ich würde ja gerne noch ein bisschen mithelfen oder weiterarbeiten oder aushelfen, aber dann kriege ich so viel abgezogen, das lohnt sich nicht. Und das darf nicht sein. Wenn ein Mitarbeiter gerade in einer Zeit, wo wir Arbeitskräftemangel haben, bereit ist, mehr zu arbeiten, dann muss er unterstützt werden. Im Gegensatz, wenn wir einen Haufen Arbeitslose hätten und man das Gegenteil machen würde, hätte ich ja Verständnis. Aber dass, wenn wir Arbeitskräftemangel haben, dann müssen wir die zusätzlich arbeiten, müssen wir belohnen oder günstig oder müssen denen Vorteile verschaffen, damit sie bereit sind, auch in ihrer Rente noch zusätzlich Arbeitsleistung zu bringen.
Sie fordern ja seit vielen Jahren, dass Entscheidungsträger in der Wirtschaft, ob das Unternehmer sind oder Manager, mehr Verantwortung für ihr Handeln übernehmen sollen. Dafür sollten sie dann, so ist Ihre Idee, mit einem Steuernachlass belohnt werden, weil sie ja die Schäden, die sie anrichten, dann nicht auf die Gesellschaft abwälzen. So ist Ihre Logik. Ja. Dazu findet sich aber im Koalitionsvertrag nicht die geringste Andeutung in dieser Richtung. Enttäuscht Sie das?
Das hat mich schon immer enttäuscht, weil ich sage das ja schon Jahre, dass wir die Haftung und Verantwortung der Entscheidungsträger wieder zurückbekommen. Das Wirtschaftswunder nach dem Krieg ist mit lauter persönlich haftenden Unternehmer geschaffen worden. Dort hatten die Firmen eine KG. Das heißt, sie haben persönlich gehaftet für ihre Entscheidung. Heute ist jede Firma nur noch eine GmbH. Solange es gut geht, wird kassiert. Und wenn es schlecht geht, dann muss der Steuerzahler die Zeche übernehmen. Und deshalb sollten wir denen, die persönlich haften, so, das hat mit mir nichts zu tun. Ich hafte ja und meine Kinder haften auch. Ich hatte immer eine EK, persönliche Haftung. Und bevor der Steuerzahler zur Kasse gebeten wurde, hätte ich nicht mal mehr ein Privathaus. Alles wäre in der Verantwortung und Haftung gewesen, habe aber die gleiche Steuer bezahlt wie jeder, der nicht haftet. Und das kann es nicht sein. Wer Vollkasko abschließt, hat eine höhere Prämie zu bezahlen, als wenn er Selbstbeteiligung ist. Und deshalb müssen wir die persönlich haften, steuerlich günstiger stellen. Dann gehen sie aus Steuergründen in die Haftung und dann sind die Entscheidungen überlegter und verantwortungsvoller.
Aber Sie haben das doch schon öfter mal in der CDU vorgetragen, dieses Anliegen oder diese Idee. Und wie sind die Reaktionen und was schließen Sie daraus?
Die Reaktionen sind so, dass jeder von der Idee begeistert ist und sagt, das ist richtig und es ist ja auch logisch, dass wenn ich eine Vollkaskoversicherung abschließe, dass ich eine höhere Prämie bezahlen muss, als wenn ich Selbstbeteiligung habe, dann ist die Prämie billiger. Und jeder fand das gut, aber geschehen ist nichts. Und das ist das, dass jeder, die Idee ist ja nicht nur gut, weil ich sie gesagt habe, sondern weil sie logisch ist und normal ist, dass wenn ich sage, ich hafte, ich schließe eine Versicherung ab mit voller Haftung, dann muss ich eine billigere Prämie bezahlen, als wenn ich nicht hafte, dann ist sie teurer. Und das ist logisch, aber es geschieht nichts. Und das muss sein. Wir brauchen wieder die Verantwortung zurück in unsere Gesellschaft. Und wer die Verantwortung voll übernimmt, der muss auch günstiger gestellt werden, als wenn er sagt, solange es gut geht, kassiere ich und wenn es schlecht geht, soll die Allgemeinheit bezahlen. Das ist eine logische Folge und die sollte schon lange, sollte da was getan werden. Und da bin ich überrascht, dass im Koalitionsvertrag überhaupt nichts in dieser Richtung steht. Das heißt, die Unternehmen können pokern, solange es gut geht, kassieren und wenn es schlecht geht, macht man schnell eine Insolvenz und dann muss der Steuerzahler zahlen. Wenn wir an Benko denken, ein Benko hat 14 Milliarden Kredit bekommen und dann macht er Pleite und bleibt Millionär. Das hat doch mit einem Rechtsstaat ist doch das nicht mehr nachzuvollziehen.
Ein besonders wichtiger Punkt im Koalitionsvertrag ist mir aufgefallen, ist die Außenpolitik, die Außen- und Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik. Hier ist mir erstens aufgefallen, was die Koalitionäre über Russland behaupten, nämlich sie behaupten, ich zitiere das gern mal, die größte und direkteste Bedrohung für Deutschland geht von Russland aus. Das Machtstreben von Putin richtet sich gegen die internationale Ordnung, schreiben die Koalitionäre. Jetzt habe ich vor wenigen Tagen einen Bericht der amerikanischen Geheimdienste gelesen. Und in diesem Bericht der amerikanischen Geheimdienste wird mit keiner Silbe behauptet, Russland rüstet gezielt auf, um einen Angriff auf NATO-Gebiet zu starten. Es wird mit keiner Silbe das behauptet, was hier im Koalitionsvertrag steht. Was sagen Sie denn dazu, dass offenbar Klingbeil und Merz hier so eine Art antirussische Propaganda in den Koalitionsvertrag hineinschreiben, der von amerikanischen Geheimdiensten widerlegt?
Dagegen war ich ja schon immer. Ich habe schon gesagt, ich habe ja vor 3 Jahren auch Sarah Wagenknecht die Petition und als einer der ersten unterschrieben, wo ich gesagt habe, wir müssen nicht Krieg führen, wir müssen miteinander sprechen und versuchen, einen Streit zu verhindern. Und ich bin immer für Reden, Sprechen, und ich verstehe nicht, warum wir mit Russland nicht sprechen. Und das ist das, was ich sage. Es wird außen nur gestritten. Und ich sag mal, Putin mit meiner Meinung nach, der Amerikaner macht's ja jetzt, der spricht ja, und das freut mich ja, dass Trump auch versucht und sagt, wir müssen zusammen sprechen und nicht ewig gegeneinander vorgehen. Wir brauchen keinen Krieg, wir müssen Krieg verhindern, und dafür muss man miteinander sprechen und auch ein Verständnis haben für den anderen, wenn er irgendwo anders reagiert. Wir sind mit der NATO immer mehr an Russland rangerückt, und man hat mir mal gesagt, was würde der Amerikaner sagen, wenn der Russe an der mexikanischen Grenze stehen würde. Und deshalb müssen wir auch ein bisschen Rücksicht nehmen und nicht sagen, die NATO muss immer weiter an Russland ran, denn dann kommt die Automation, dass der Russe sagt, dann muss ich auch entsprechende Entscheidungen treffen.
Ja, das ist auch aus meiner Sicht ein interessantes Manko in diesem Koalitionsvertrag, dass ein Ausblick auf eine mögliche Sicherheitsarchitektur nach dem Krieg, auf ein möglicherweise neues, friedfertiges Zusammenleben, dass es dazu eigentlich nichts gibt in diesem Koalitionsvertrag. Das ist irgendwie ein riesiges Manko. Und gleichzeitig habe ich vor kurzem einen langen Artikel in der New York Times gelesen, in dem ausführlich dargestellt wird, wie die Amerikaner von deutschem Boden aus, von Wiesbaden aus, den Krieg in der Ukraine gegen Russland, nach Russland hinein mitführen, zum Teil steuern. Muss man sich da als Wähler und als Bürger von diesem Koalitionsvertrag eigentlich nicht verhohnepiepelt fühlen?
Das ist ja auch meine Meinung. Ich sag's mal, wir müssen mit Putin sprechen. Wir müssen versuchen, auch ihn zu verstehen und nicht, ich sag mal, immer versuchen, näher an ihn ranzurücken und Streitigkeiten. Und der Amerikaner ist meiner Meinung nach, bisher war es so, Trump kann es jetzt versuchen zu ändern, dass er generell versucht hat, dass das positive Zusammenarbeiten mit den Bodenschätzen von Russland und mit Russland, ich sag mal, billiges Gas und so weiter, alle diese Dinge waren dem Amerikaner nicht gerade günstig, und deshalb hat er versucht, dass er einen Keil dazwischen treibt, und das müssen wir müssen mit Russland sprechen. Russland war immer sozusagen gesprächsbereit, und ich bin der Meinung, dieses Streiten, das ist nicht in meinem Sinne.
Grundsätzlich fällt schon auf, dass das Wort Frieden, dass die Friedensorientierung jetzt nicht die allergrößte ist in diesem Koalitionsvertrag. Stattdessen wird, so sehe ich das, der zarte Versuch eigentlich gestartet, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Ich zitiere mal, es heißt da auf Seite 130 des Koalitionsvertrags, Zitat, wir schaffen einen neuen attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert. Und das Verräterische an diesem Satz ist das Wörtchen zunächst. Es wird also offen gelassen, ob man tatsächlich wieder eine Wehrpflicht einführen wird. Was halten Sie denn dafür? Finden Sie es wichtig, dass es das Ziel ist, dass man wieder die deutschen Männer vor allem zur Kriegstüchtigkeit bewegen will?
Ich kann das jetzt nicht beurteilen, das muss man wissen. Das ist ja auch früher schon so gewesen, auch zu meiner Zeit gab es eine Wehrpflicht. Und ich sag mal, das war auch eine Erziehung für die jungen Leute. Und sie haben da gewisse Dinge mitbekommen und so weiter, weil das Elternhaus vielleicht manchmal das nicht beigebracht hat. Das kann ich nicht beurteilen, aber die Wehrpflicht sollte nicht dazu gedacht werden, damit wir dann auch im richtigen Moment sozusagen Krieg führen können, sondern es ist, wenn es gedacht ist, dass die jungen Leute eine gewisse Grunderziehung bekommen, ja, aber nicht, um irgendwann in den Krieg gehen zu müssen.
Okay, lassen Sie uns mal zusammenfassen. Im Koalitionsvertrag steht der schwergewichtige Satz, ich zitiere, wir verstehen das Wahlergebnis als Auftrag für eine umfassende Erneuerung unseres Landes, also eine umfassende Erneuerung unseres Landes. Haben Sie das Gefühl, dass die jetzt bevorsteht, nachdem was wir jetzt eben besprochen haben, dass nach 4 Jahren unser Land umfassend erneuert sein wird?
Das kann ich so nicht feststellen bis jetzt. Ich sag mal, dazu gehört ja das, was wir vorhin schon angesprochen haben, die Verantwortung und Haftung der Unternehmer zurück für ihr Tun, dass wir wieder die Verantwortung für das Tun übernehmen, auch für die Eltern. Die Eltern haben die Verantwortung für ihre Kinder und das muss wieder zurück in die Gesellschaft, dass jeder für sein Tun die Verantwortung übernimmt. Und da sehe ich im Koalitionsvertrag natürlich jetzt nicht unbedingt vor allem in der Unternehmerlandschaft, dass hier besondere Dinge geschehen, sondern das habe ich ja vorhin schon kritisiert, dass wir die Verantwortung und Haftung der Unternehmer mehr in den Mittelpunkt stellen müssen und die steuerlich begünstigen müssen. Aber da ist ja nichts passiert.
Bleibt uns nur mal abzuwarten, was die nächsten 4 Jahre bringen, Herr Krupp.
Das würde ich mal sagen, das werden wir tun. Aber ob wir viel ändern können, das weiß ich nicht, weil die Große Koalition wäre ja nicht, ist ja schon falsch zustande gekommen. Weil wenn eine AfD die zweitstärkste Partei ist, ich habe mit der AfD nichts zu tun, ich habe sie nie gewählt und werde sie auch nicht wählen. Bin ein CDU-Wähler, aber man kann eine Partei in einer Demokratie, die eine solche Zustimmung hat, nicht in einer Demokratie einfach ausschließen. Dann wäre vielleicht manches anders geworden.
Vielen Dank, Herr Krupp.
Bitteschön.